Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft im Rendezvous. In Nordkorea ist Kim Jong-il beigesetzt, sein Sohn und Nachfolger installiert. Wir berichten über die bombastisch inszenierte Feier und sprechen im Tagesgespräch mit Kathy Zellwieger, die jahrelang in Nordkorea gelebt hat. Weitere Schlagzeilen. Die Schweizer Wirtschaft wächst in den ersten Monaten des neuen Jahres kaum, sagen die Konjunkturforscher. Schweizer Waffen für Katar, das ist nicht richtig, sagt die XOA. Das syrische Regime täuscht die ausländischen Beobachter, sagen Menschenrechtsaktivisten. Und Lächeln in schweren Zeiten, sagt Nahost-Korrespondentin Irene Meyer über den arabischen Frühling in Kairo, in ihrem persönlichen Blick zurück. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Thomas Fuchs. Er fasst die wichtigsten Meldungen der letzten Stunden zusammen.
Nordkorea hat mit einer dreistündigen Trauerzeremonie vom verstorbenen Machthaber Kim Jong-il Abschied genommen. In der verschneiten Hauptstadt Pyongyang fuhr der Trauerzug mit dem Sarg Kim Jong-ils an hunderttausenden Menschen vorbei, von welchen viele weinten. Angeführt wurde die Wagenkolonne von Kim Jong-ils Sohn und designiertem Nachfolger Kim Jong-un. Zum Ende der Zeremonie spielte ein Militärorchester die nordkoreanische Nationalhymne und die Ehrengarde marschierte auf. Der Leichnam Kim Jong-ils wurde danach zurück ins Mausoleum gebracht. Die Schweizer Wirtschaft dürfte in den nächsten Monaten des kommenden Jahres nicht wachsen. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, die KOF, rechnet mit einem Nullwachstum bzw. mit einem Mini-Wachstum von 0,01%. Alles deutet darauf hin, dass die Schweizer Wirtschaft Anfang 2012 stagnieren werde, teilt die KOF mit. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, die XOA, kritisiert, dass die Schweiz künftig wieder Waffen nach Katar liefert. Insbesondere steht das Staatssekretariat für Wirtschaft in der Kritik. Das SECO überprüfe kaum, ob sich Katar auch an die Abmachungen halte, sagte Adrian Feller von der XOA gegenüber Schweizer Radio DRS. Seit Sommer lieferte die Schweiz keine Waffen mehr nach Katar, denn das Land hatte während des Bürgerkriegs in Libyen die Rebellen mit Schweizer Munition versorgt. Laut dem SECO hat Katar inzwischen aber zugesichert, dass dies ein Versehen war. In der Schweiz haben Parteien und Organisationen in diesem Jahr 23 Volksinitiativen lanciert, so viele wie noch nie. Bisheriger Rekord waren 19 neue Initiativen im Jahr 1998. Gemäss einer Zusammenstellung der Nachrichtenagentur SDA geht es bei den Volksbegehren dieses Wahljahres vor allem um Sozialpolitik, um Energiefragen und um die Zuwanderung. Nach der Unterschriftensammlung eingereicht wurden 2011 9 Volksinitiativen. 3 wurden zurückgezogen und bei ebenfalls 3 wurde die nötige Zahl von 100.000 Unterschriften verfehlt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch geht davon aus, dass die offiziellen Beobachter in Syrien durch das Regime getäuscht werden. Die Regierung habe etwa 600 politische Gefangene in militärische Lager umquartiert, zu denen die Beobachter keinen Zutritt hätten. Human Rights Watch fordert die Arabische Liga auf, von Syrien den vollen Zutritt zu verlangen zu allen Einrichtungen, in denen Gefangene gehalten werden. In Ägypten geht der Prozess gegen den gestürzten Präsidenten Hosni Mubarak weiter, nach einer dreimonatigen Pause. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen wurde der 83-Jährige am Morgen in ein Gerichtsgebäude am Stadtrand von Kairo gebracht. Auch seine beiden Söhne Alaa und Gamal waren dabei. Mubarak und seine Söhne sind wegen Korruption angeklagt, vor allem aber wegen der 850 Demonstranten, die während des arabischen Frühlings in Ägypten von Regierungssoldaten getötet wurden. Palästinenser haben aus dem Gazastreifen 2 Raketen Richtung Israel abgeschossen, das teilt die israelische Armee mit. Eine der Raketen sei noch auf palästinensischem Gebiet eingeschlagen, die andere auf freiem Gelände in Israel. Diese sei aber nicht explodiert. Am Abend waren bei 2 israelischen Luftangriffen im Norden des Gazastreifens ein Palästinenser getötet und mindestens 12 weitere verletzt worden. Die Angriffe galten laut der israelischen Armee Mitgliedern der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad. Sie hätten unter anderem einen Terroranschlag gegen Israel geplant. In Indien hat das Unterhaus ein Gesetz zur Korruptionsbekämpfung gutgeheißen. Das Gesetz sieht eine unabhängige Stelle vor, die gegen mutmaßlich korrupte Politiker und Beamte vorgehen soll. Die Vorlage geht nun noch in die zweite Kammer des indischen Parlaments, ins Oberhaus. Während der Debatte im Unterhaus trat der bekannte Oppositionspolitiker Anna Hazare in einen dreitägigen Hungerstreik. Er kämpft damit für ein strengeres Antikorruptionsgesetz. Die jetzt verabschiedete Version beurteilen er und andere indische Bürgerrechtler als zu wenig griffig.
12.36 Uhr, Sie hören die DRS-Mittagsinformationen. Gleich mehr zur aufwendig inszenierten Beisetzung von Kim Jong-il in Nordkorea und der Frage, was sagt die Reihenfolge der Trauenden über die neue Führung aus? Dann die Angst der Elektrizitätswerke ausgerechnet vor Elektroautos.
Wenn ein Elektroauto ungefähr so viel Strom zieht, wie ein Haushalt maximal ziehen kann, dann ist es eine sehr problematische Situation und Netzzusammenbrüche sind sehr wahrscheinlich.
Weiter unsichere Kreditkarten, warum der jüngste Hackerangriff auf ein US-Unternehmen unseren Experten nicht wirklich überrascht. Schließlich Luxus-Shoppen in Luzern.
We are looking for some watches. Yeah.
Teure Uhren suchen diese Chinesinnen. Jetzt Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.914 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 21,99 gehandelt, der Dollar zu 93,36 Rappen. Das Wetter. Am Nachmittag löst sich der Nebel mit einer Obergrenze bei rund 700 Metern vielerorts auf. Sonst ist es noch meist sonnig. Die Temperatur steigt auf 2 bis 7 Grad, im Süden wird es bis 10 Grad mild. Morgen Donnerstag fällt am Vormittag etwas Schnee, in tiefen Lagen ist auch Schneeregen oder Eisregen möglich. Am Nachmittag gibt es Aufhellungen, im Süden ist es ziemlich sonnig. Am Freitag sind die Wolken meist dicht, es windet und dazu fällt teilweise ergiebig Schnee. Unterhalb von 400 bis 700 Metern ist es teils auch Regen. Im Südtessin bleibt es trotz dichter Wolken meist trocken. Die Temperatur beträgt im Norden etwa 4, im Süden etwa 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Auf vielen Straßen rund um die Wintersportgebiete muss mit Verkehrsbehinderungen und Staus gerechnet werden.
So tönt es heute im nordkoreanischen Staatsfernsehen. Eine Limousine mit dem überdimensionierten Bild des Führers Kim Jong-il, dahinter der Leichenwagen mit dem Sarg, sie fahren im Schritttempo durch die tief verschneiten Straßen der nordkoreanischen Hauptstadt. Neben dem Sarg geht Kim Jong-un, der Nachfolger des toten Kim Jong-il. Und dann sind da die Menschen am Straßenrand, Tausende, die weinen, die schreien. Frage nun an unseren Ostasien-Mitarbeiter Martin Fritz. Sie haben die ganze Beisetzung verfolgt. Was ist Ihnen da aufgefallen?
Also zunächst kann man sagen, dass die Trauerfeierlichkeiten für Kim Jong-il sehr der pompösen Beisetzung seines Vaters, des Staatsgründers Kim Il-sung, vor 17 Jahren glichen. Es war anscheinend sogar dasselbe Auto, das den Sarg durch Pyongyang gefahren hat wie 1994. Dann war auffällig, dass die Armee doch sehr im Mittelpunkt stand. Nordkorea ist die am meisten militarisierte Gesellschaft der Welt. Und das ist auch der große Unterschied zu 1994. Kim Il-sung hatte seine Herrschaft auf der Arbeiterpartei aufgebaut, während Kim Jong-il ja auf die Armee gesetzt hat als wichtigste Machtbastion. Und dann haben wir heute auch noch im Unterschied zu 1994 gesehen, dass die Staatsmedien viel mehr für den Nachfolger getrommelt haben, also Kim Jong-un. Er sei derjenige, der die unübertroffenen Leistungen von Kim Jong-il fortsetzen würde, heißt es. Und er ist auch nochmal ausdrücklich als oberster Führer der Partei, des Staates und der Armee bezeichnet worden.
Können Sie denn aufgrund der Zeremonie auch noch deuten, wie die neue nordkoreanische Führung um diesen Sohn, um Kim Jong-un, organisiert ist?
Also kurzzeitig am Anfang der Prozession und am Ende ist auch Kim Jong-un vorne rechts am Leichenwagen mitgelaufen. Und dahinter war gleich der Schwager von Kim Jong-il, der heißt Jang, und der Chef des Generalstabs der Armee Lee zu sehen. Und dazu kommt vielleicht noch, die war jetzt nicht im Bild, die Schwester von Kim Jong-il. Diese vier, vielleicht noch mit ein paar weiteren Generälen, gelten so als die Gruppe, die ihre schützende Hand über Kim Jong-un halten soll, bis er tatsächlich seine Macht absichern kann, selbst absichern kann, sein eigenes Netzwerk geschaffen hat.
Das heißt, mit dieser schützenden Hand sitzt Kim Jong-un sicher im Sattel derzeit?
Ja, das ist natürlich schwer zu beurteilen, aber ob er wirklich sicher im Sattel sitzt, das ist natürlich schwer vorherzusagen. Aus dem einfachen Grunde, wir hatten bis jetzt einen Alleinherrscher und jetzt haben wir jemanden, der quasi vorne nur steht, wenn man böse sein will, eine Marionette, vielleicht entspricht das aber auch nicht seinem Charakter. Und dahinter stehen mehrere Leute, die die Fäden ziehen. Und die müssen natürlich die Macht erstmal aufteilen und verteilen. Und dabei könnte es natürlich durchaus zu Machtkämpfen und zu Positionskämpfen geben. Wir haben ja auch noch in den nächsten Monaten und Jahren einen Führungswechsel von der Generation der über 80-Jährigen, die den Koreakrieg noch miterlebt haben, hin zu einer jüngeren Generation. Und da wird es sicherlich auch nochmal Probleme geben, die Macht neu zu verteilen.
Martin Fritz, das Regime hat die Beisetzung ja bis ins letzte Detail geplant und inszeniert. Welche Funktion hat dieses Ritual für das Regime und für das Volk?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man den Eindruck nach innen und nach außen vermitteln will, dass alles stabil ist, dass alles so bleibt, wie es ist, dass sich mit dem Machtwechsel nichts geändert hat an der Macht der Kim-Familie, an der Macht der Armee im Staat, aber auch an allen anderen Dingen, die in diesem Staat wichtig waren. Zum Beispiel ist ja auch schon betont worden, dass die Militär-zuerst-Politik beibehalten wird. Das heißt also, die Armee hat Vorrang vor allem anderen. Also wenn es Reis oder Dünger oder irgendetwas zu verteilen gibt, dann bekommt das immer zuerst die Armee, weil die Verteidigung des Staates am allerwichtigsten ist, so diese Ideologie.
Das waren Einschätzungen von Nordkorea-Kenner Martin Fritz im Rendezvous. In 18 Minuten 1 Uhr. Stellen Sie sich vor, es ist Feierabend. Alle fahren mit ihren Elektroautos nach Hause, schließen diese Autos zum Aufladen dann den Strom und zack, die Stromversorgung im Quartier ist weg. Was wie ein schlechter Witz tönt, ist ein Szenario, auf das sich die schweizerischen Elektrizitätswerke nun vorbereiten. Denn neue Elektromobile brauchen sehr viel Strom, wenn sie schnell aufgeladen werden. Der Bericht dazu von Christian von Burg.
Die Fachleute waren selber überrascht. Je nach Ort muss man nur wenige Elektroautos gleichzeitig zum Tanken mit der Steckdose verbinden und schon gibt es ein Problem. Susanne Wegmann, Geschäftsleiterin vom Verband Elektromobile, sagt, es habe sich gezeigt,
dass wenn man beim heutigen Netz gleichzeitig größere Verbraucher wie Elektrofahrzeuge einsteckt, dass dann plötzlich einfach lokal das ein Problem sein kann.
Sprich, im besten Fall fliegt eine Sicherung raus, im schlechteren Fall aber gibt es einen Stromausfall im Quartier. Das wollen die Schweizer Elektrizitätswerke, wenn immer möglich, verhindern. Und dabei sind sie im Dilemma, denn sie wollen die Verbreitung von Elektroautos nicht behindern. Bisherige Elektroautos, die ihre Batterien langsam, sprich über Nacht aufladen, seien unproblematisch, sagt Andreas Fuchs. Er ist Projektleiter für Elektromobilität bei den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich und arbeitet an Vorschlägen zur Lösung des Problems auf gesamtschweizerischer Ebene. Sorgen bereiten ihm die neuen Elektroautos. Sie können ohne Laden weiter als 40 Kilometer fahren und man kann sie sehr schnell wieder aufladen. Und das hat Folgen, sagt Fuchs.
Wenn ein Elektroauto ungefähr so viel Strom zieht, wie ein Haushalt maximal ziehen kann, ist die Situation ganz anders. Dann ist es eine sehr problematische Situation und Netzzusammenbrüche sind sehr wahrscheinlich.
Gleichzeitig kommen jetzt die sogenannten Plug-in-Hybrid-Autos auf den Markt. Autos, die mit Benzin und Strom betrieben werden und ebenfalls am Netz aufgeladen werden können. Verbreiten sich diese stromfressenden Autos schnell, so habe das große Auswirkungen, sagt Fuchs.
wenn in jedem Schweizer Haushalt ein Elektroauto vorhanden ist, was schnellladefähig ist, dann wäre das definitiv schwierig, weil das würde bedeuten, dass eigentlich das Verteilnetz um ungefähr einen Faktor 2 verstärkt werden müsste, um Blackouts zu verhindern.
Konkret, das bestehende Stromnetz müsste mit sehr viel Geld alleine für die Elektroautos massiv ausgebaut werden. Heute sind erst gut 1000 Elektroautos auf den Schweizer Straßen unterwegs. Dennoch sind erste lokale Netzausbauten schon nötig. Für Wegmann vom Verband für Elektromobile ein logischer Schritt.
Es ist eigentlich eine natürliche Folge davon, dass man einen neuen großen Stromverbraucher ans Netz hängt.
Leistungsstarke Elektroautos der neueren Generation stoßen zwar direkt kein CO2 aus und helfen so, das Klima zu schonen. Für das Schweizer Stromnetz werden sie aber zunehmend zur Belastung.
Ein paar Klicks machen, die Kreditkartendaten eingeben und schon hat man die neueste TV-Serie oder den Occasionskinderwagen gekauft im Internet. Das ist praktisch, geht schnell, ist aber nicht ganz unproblematisch, denn unsere Kreditkartennummern können in falsche Hände gelangen, wie der jüngste Hackerangriff auf die amerikanische Beratungsfirma Stratfor zeigt. Dabei gelangten mehrere tausend Datensätze von Kunden, auch aus der Schweiz, in die Hände der Hacker. Ich fragte heute Vormittag Uli Maurer, Professor für Informatik an der ETH Zürich, ist dieser Fall Stratfor exemplarisch?
Für mich ist dieser Fall relativ exemplarisch, was passieren kann in komplexen Computersystemen. Es geht eigentlich um drei Themenbereiche, die hier wichtig sind. Der Schutz von Personendaten zum einen, dann die ganze Frage der Kreditkartentransaktionen und deren Sicherheit. Und dann eben die Sicherheit von Computersystemen selbst. Wer hat Zugang zu welchen Daten?
Ich möchte bei diesem zweiten Punkt bleiben, bei der Kreditkartensicherheit. Wenn ich so eine Bestellung mache bei einer Firma, wie bewahrt diese Firma dann meine Kreditkartendaten auf?
Das ist allgemein nicht unbedingt bekannt. Natürlich sollten die gemäß Datenschutzgesetzen der entsprechenden Länder, die man nicht kennt in der Regel, sollten die Daten löschen, wenn die Transaktionen nicht mehr relevant sind und so weiter. Vermutlich werden die abgespeichert in irgendwelchen Datenbanken und dann abgelegt. Und einerseits haben die Systemadministratoren Zugang und andererseits auch allenfalls Hacker, die dann eindringen können.
Warum wird denn diese Löschung nicht immer gerade gemacht?
Das ist eine Frage der Gesetzgebung und der Stärke, mit der das Gesetz angewandt wird. In gewissen Staaten ist Datenschutzverletzung ein Kavaliersdelikt, wird nicht wirklich geahndet. Und das sind, wir sprechen hier von internationalen Transaktionen. In der Schweiz wäre eine Firma, die das regelmäßig tut, wo sowas passiert, die wäre am Pranger und würde in den Medien auch entsprechend kritisiert.
Nun haben wir auf der Kreditkarte diesen CVV-Sicherheitscode und den muss man auch noch immer eingeben und ich habe dann das Gefühl, nun ist die ganze Sache aber wirklich sicher. Nun zeigt aber dieser jüngste Fall Stratfor auch, dass auch dieser Sicherheitscode gespeichert wird. Schließe ich richtig daraus, dass dieser Code also nicht mehr Sicherheit bringt?
Ja, er bringt ein bisschen mehr Sicherheit. Also erstens mal, dass er gespeichert wird, das sollte natürlich nicht geschehen, aber er wird offenbar gespeichert von gewissen Firmen. Aber man muss Folgendes sehen, wenn Sie im Restaurant bezahlen, und das nicht nur in der Schweiz, sondern irgendwo auf der Welt, dann sieht der Kellner diesen Code und auch die Nummer und das ist grundsätzlich ein völlig unsicheres System, diese Kreditkarten, so wie es gebraucht wird, weil jeder Kellner könnte jetzt diese Daten verwenden. Die andere Frage ist, wer haftet, wenn jemand das tut, also wenn Kriminelle diese Daten ausnützen, Leistungen beziehen über das Internet, ob sie dann haften. Und das kann auf keinen Fall der Fall sein, dass sie persönlich haften, wenn jemand ihre Daten verwendet, die sie gemäß normaler Verwendung der Kreditkarte abgeben müssen und jedermann die Daten sieht. Das kann ja nicht sein.
Das heißt, die Kulanz der Kreditkartenfirmen ist groß in solchen Fällen?
Die ist groß, auch weil sie enorme Margen natürlich haben und das immer noch über die Margen decken können. Ich denke, es wird unvermeidbar sein, in näherer Zukunft Systeme einzuführen mit Chipkarten, die einfach sicherer sind, die viel sicherer sind. Diese Codes hinten drauf auf der Karte, das ist eigentlich aus Sicht eines Experten ist das völlig unsicher.
Uli Maurer, Sie persönlich, bezahlen Sie überhaupt noch übers Internet mit Kreditkarte?
Ja, das mache ich gelegentlich, wobei meistens meine Sekretärin die Reisen organisiert. Aber es ist so, die werden übertragen, verschlüsselt übertragen. Also ein Hacker auf dem Internet sieht diese Daten nicht. Wenn die Firma, die sie erhält, die nicht sicher aufbewahrt, dann entsteht allenfalls ein Problem.
Einschätzung des Informatikprofessors Uli Maurer, er lehrt an der ETH Zürich. gehört auf Schweizer Radio DRS. Die Zeit 12.50 Uhr. Es gibt Themen, die im Laufe dieses Jahres länger und stärker beschäftigt haben als alle anderen. Themen, Ereignisse, Entwicklungen, mit denen auch einzelne unserer Journalistinnen und Korrespondenten intensiv befasst waren. Zum Schluss des Jahres geben wir diesen Autoren Zeit und Raum für einen persönlichen, einen speziellen Blick zurück auf ihr Thema des Jahres. Heute tut dies unsere Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Hier ihr Blick auf den arabischen Frühling.
Es gibt diese dichten Momente, die abrufbar bleiben im Gedächtnis in ihrer ganzen Intensität, auch ein Jahr später noch. Alles ist wieder da. Die vom Tränengas gereizte Luft, Menschen, die staunend herumstehen, ein NDP-Parteihauptquartier, das zur verkohlten Ruine geschrumpft ist und aus dem immer noch Rauch quillt. Der Morgen des 29. Januar 2011, Kairo erwacht nach dem Freitag des Zorns. Hosni Mubarak ist noch im Amt, aber die ägyptische Revolution hat begonnen. Die Unterdrückten stehen auf gegen das Regime. Und Hani eilt über eine Nilbrücke im Zentrum Kairos, als ob er zu einem dringenden Meeting müsste. In gewissem Sinne ist es ein Treffen. Ein Treffen mit seinem Land. Ich gehe schauen, was mit meinem Land geschehen ist, sagt er hektisch, überwältigt von den Ereignissen. Nach ein, zwei Atemzügen wird er ruhiger und versucht uns und sich selber zu erklären, was Ägypten ist. Nein, nein, Ägypten ist nicht Mubarak, wiederholt der 63-jährige Architekt immer wieder. Und dann schaut er auf den trägen, breiten Fluss unter uns und sagt, von Emotionen aufgewühlt, Ägypten, das ist der Nil. Ein Schlüsselmoment in der ägyptischen Revolution. Was Hani mit seiner persönlichen Metapher auszudrücken versucht, gilt für Millionen Ägypterinnen und Ägypter. Sie sind zum ersten Mal mit ihrem eigenen Land wirklich in Berührung gekommen. Wie oft habe ich den Satz gehört in den Wochen der Revolution, Ägypten ist jetzt mein Land oder ich fühle mich erstmals als Ägypterin. Und wie sie es in Empfang genommen haben, ihr Land. Sie haben Bäume geschmückt, Straßen gefegt, einander zur Achtsamkeit aufgerufen. So als müssten sie dieses kostbare Ägypten reinigen vom Schmutz der letzten Jahrzehnte und sich selber der neuen Verantwortung bewusst werden. Eine vorsichtige Annäherung nach jahrelanger tiefer Entfremdung, gewachsen unter Mubarak. Da war ein Regime, das Land beherrschte und ausbeutete, als ob es ihm gehörte, und da waren Millionen von Untertanen, die zwar in dem Gebilde wohnten, aber keine Möglichkeit hatten, das Wesen und den Sinn der Gemeinschaft und der Nation zu leben. Unvergessen ein Herbstabend 2008 auf dem Dach eines Hauses in der Altstadt von Kairo, als junge Musiker und schon damals Aktivisten für uns sangen über ihr Lebensgefühl auf einer improvisierten Anlage. Das Leben zerrinnt uns zwischen den Fingern, ein Leben ohne Perspektive, von anderen bestimmt. Es waren Leute wie Chico und seine Freunde, junge Ägypter, die den Weg mitbereiteten für die Revolution, die allein oder mit ein paar anderen Widerstand leisteten, ohne Garantie, aber mit hohem Risiko. Dass während des Aufstandes Hunderttausende bereit waren, den hohen oder höchsten Preis zu bezahlen, ist vielleicht die wirkliche Revolution. Ein autokratisches Regime, das nicht mehr Angst macht, wirkt plötzlich eigenartig schwach und nackt. Ein Regime, das, egal ob es Mubarak oder Militärrat heißt, Heckenschützen losschickt, die auf die Augen der Demonstranten zielen, ist moralisch am Ende. Hunderte Ägypter haben im Jahr 2011 ein Auge verloren oder sind blind geworden durch die Gewalt des Regimes. Sie können ihnen das Augenlicht nehmen, aber nicht ihre Visionen, sagte uns der Autor und politische Publizist Ahmed Kamissi im Spätherbst. Viele Ägypter entwickeln jetzt langsam eine eigene Vision und Haltung. Bisher war das Ganze mehr Reaktion als Aktion, sagt Kamissi. Ein langer Prozess habe nun begonnen mit ungewissem Ausgang. Die herrschenden Generäle führten unterdessen das Mubarak-Regime unter anderem Namen weiter, mit demselben Ziel, die Gesellschaft zu spalten und die Entfremdung zwischen Staat und Bürger wiederherzustellen, um so an der Macht bleiben zu können. Und da gibt es die Angst, dass die Muslimbrüder und die Salafisten aus Ägypten einen islamischen Staat machen wollten. Das würde das Land spalten, sagt Kamisi. Er könne dies nicht ausschließen. Auf der anderen Seite aber sei es für ihn nicht vorstellbar, dass man Ägypten mit seiner reichen und vielfältigen Kultur und Geschichte einfach einen islamischen Hijab überstülpen könne. Die Kraft dieser ägyptischen Jugend könne vielleicht nachlassen, aber brechen lasse sich die Generation der Revolution nicht mehr, glaubt Ahmed Kamisi. Dafür habe sie zu viel erlebt, dass sie nicht mehr vergessen werde. Vor allem die Ahnung von Freiheit und Würde. Lächeln in schweren Zeiten. Chico und seine Freunde haben es 2008 gesungen und sie singen es auch am Ende des Revolutionsjahres 2011. Trotz allem.
الفرح شاطر والحزن شاطر الفرح شاطر والحزن شاطر.
Die persönliche Rückblende unserer Nahost-Korrespondentin Iren Meyer auf die Umwälzungen des arabischen Frühlings. Und morgen Mittag hören Sie dann die Gedanken unseres EU-Korrespondenten Urs Bruderer zur Krise im Euro-Raum. Teure Uhren, schwere Colliers, ausgefallene Handtaschen, edle Produkte sind offensichtlich krisenresistent. Der weltweite Markt für Luxusprodukte wird in diesem Jahr um 10% wachsen auf rund 200 Milliarden Euro, das schätzen Branchenexperten. Auch in der Schweiz kaufen ausländische Gäste gerne teure Souvenirs ein. Maren Peters war beim Luxusshopping dabei.
Ein nasskalter Dezembernachmittag auf dem Schwanenplatz in Luzern. Vis-à-vis, auf der anderen Seite, versteckt sich der Vierwaldstätter See unter dichtem Schneeregen. Dahinter erahnt man die Berge. Langsam belebt sich der Platz, wie jeden Tag um diese Zeit. Wieder hält ein Reisebus auf dem Platz. Die Tür öffnet sich, chinesische Touristen steigen aus. Die Männer und Frauen in dicken Winterjacken unterhalten sich lebhaft. Kaum 20 Meter vom Reisebus entfernt ist der Eingang des Uhren- und Schmuckgeschäfts Bucherer. Die Chinesen laufen zielstrebig hinein. Auch andere Uhren- und Schmuckhändler haben Filialen direkt am Schwanenplatz.
So viele gute Uhrenmarken, auch in der Anzahl, die verfügbar sind für die Kunden, findet man eigentlich fast weltweit, nirgends so auf wenigen Quadratmeter.
Wirbt der Tourismusdirektor von Luzern, Marcel Perren. Der Stopp in Luzern ist Teil vieler Reisetouren. Erst Ausflug zum Jungfraujoch, dann Bootsfahrt auf dem Vierwaldstätter See und am Nachmittag eine Stunde Luxusshoppen am Schwanenplatz. Der Schwanenplatz gehört zu den 5 umsatzstärksten Plätzen der Welt. Früher kamen vor allem Europäer und Amerikaner, heute führen Asiaten die Besucherstatistik in Luzern an. Allen voran wohlhabende Chinesen. Auch Dayen und Ishieng haben vor, viel Geld hier zu lassen.
We are looking for some watches for her. Yeah.
Die beiden jungen Frauen aus Shanghai, vielleicht Anfang 20, schlendern Arm in Arm am Bucherer Schaufenster vorbei, wo viele teure Markenuhren auf Käufer warten. Was sie denn genau suchen?
Omega and Chopper and the Raider. Like that. The level like that.
Omega, Chopper, Rado, etwa das Niveau. Ortswechsel, die Bahnhofstraße in Zürich im Uhrenmuseum des Juweliers Bayer. Auch Verkaufsleiter Markus Baumgartner macht mit reichen chinesischen Kunden gute Geschäfte, der Krise zum Trotz.
Wir hatten vor, sagen wir, 5-6 Jahren einen Umsatzanteil von China bei ungefähr 0,5%. Dieser Anteil hat sich im Sommer auf ungefähr 35% erhöht.
Das Potenzial sei sicher noch nicht ausgeschöpft, sagt Baumgartner.
Und wir haben ja vor, nächstes Jahr dann auch sehr stark in diese chinesischen Märkte einzutauchen.
Daran arbeite man intensiv. Die reichen Asiaten sind für die Schweizer Juweliere so etwas wie eine Versicherung.
Je mehr Überseegäste, die man hat, je höher sind auch die Tagesausgaben. Und wir haben eben schon aus asiatischen Märkten 24% der Gäste hier in Luzern, also ein sehr hoher Anteil. Und die sind eben sehr ausgabefreudig, haben eine hohe Tageswertschöpfung für den Tourismus und das ist auch, was wir gezielt suchen.
Das sagt auch der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren. Von seinem Bürofenster aus kann er das Treiben am Schwanenplatz beobachten. Gerade kommt wieder ein Bus mit Chinesen an.
Maren Peters.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.